SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Schön haben Sie eingeschaltet. Das sind die Themen heute. Mindestens 20 Tote und über 100 Verletzte. Die neuesten Informationen zur Schießerei an der Casinomeile in Las Vegas. Dann 3 US-Amerikaner erhalten den diesjährigen Medizin-Nobelpreis. Sie erforschen unsere innere Uhr. Jetzt erst recht, sagen die Separatisten in Katalonien. Der Tag nach der Unabhängigkeitsabstimmung in einer Reportage aus Barcelona und Hintergründe im Tagesgespräch um 1. Und die Schattenseiten der Digitalisierung.
Es gibt Druck auf gewisse Berufe, sei es im Detailhandel, im Taxi.
Oder im Büro, sagen die Gewerkschaften und fordern, dass die Angestellten besser geschützt werden. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Der Strip auf Las Vegas, das ist die Amüsiermeile in der US-Spielerstadt. Dort sind vor wenigen Stunden bei einer Schießerei mindestens 20 Menschen getötet und über 100 verletzt worden. Die Behörden gehen von einem Einzeltäter aus, der inzwischen tot sein soll. Über die Hintergründe der Tat gibt es noch keine gesicherten Informationen. Aus den USA, Fredrik Steiger.
An der Glücksspielmeile von Las Vegas, dem sogenannten Strip, fand das Schlusskonzert des Route 91 Harvest Country Festivals statt, als vom 32. Stock des Mandalay Bay Casino Hotels ausgeschossen wurde. Rund 30.000 Besucher hörten sich gerade ein Konzert an. Es sollen dann viele hundert Schüsse auf sie abgegeben worden sein, höchstwahrscheinlich aus einer automatischen Waffe. Das Gewehrfeuer begann kurz nach 22 Uhr Lokalzeit, teilte Sheriff Joseph Lombardo mit.
We experienced an active shooter situation approximately 10:08 p.m. tonight. This evening.
Die Polizei brach kurz darauf die Tür zum Hotelzimmer auf und konnte den Täter überwältigen. Er sei inzwischen tot.
We are comfortable that the primary aggressor in this event has expired or passed away and is no longer a threat.
Die Behörden gehen von einem sogenannten Lone Wolf aus, einem Einzeltäter, der aus Las Vegas stamme. Es bestehe, so der Sheriff, vorläufig keine Gefahr mehr. Gerüchte, denen zufolge in der Stadt fast gleichzeitig noch weitere Schießereien und Sprengstoffexplosionen stattgefunden haben sollen, erwiesen sich als falsch. Nach der Begleiterin des Todesschützen wird noch gefahndet. Von ihr erhofft sich die Polizei Erkenntnisse über die Motivation des Täters. Vorläufig geht sie nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Soweit man wisse, stand der Schütze nicht in Verbindung mit gewalttätigen Gruppierungen. Der Strip wurde kurz nach Beginn der Schießerei weiträumig abgesperrt. Die Musiker auf dem Festival konnten in Sicherheit gebracht werden. Unterbrochen wurde vorübergehend auch der Betrieb auf dem nahegelegenen McCarran International Flughafen. Inzwischen finden aber wieder Flüge statt. Es handelt sich um die opferreichste Schießerei in den USA seit der Attacke auf einen Nachtclub in Orlando, Florida im Juni 2016.
Der Bericht von Freddy Gsteiger. Es ist die Woche, in der in Stockholm die diesjährigen Nobelpreisträger bekannt gegeben werden. Den Auftakt macht heute die Medizin. Hier geht die Auszeichnung an 3 US-Amerikaner für ihre Erforschung unserer inneren Uhr. Thomas Häusler von der SRF Wissenschaftsredaktion. Was genau haben die 3 herausgefunden?
Ja, sie haben das sehr grundlegende Phänomen untersucht, wie sich unser Körper an den Tagesrhythmus anpassen kann, also an Tag und Nacht. Der Körper funktioniert ja offensichtlich über die 24 Tagesstunden sehr unterschiedlich. Die 3 Forscher, Jeffrey Hall, Michael Rosbach und Michael Young, haben eben eine solche innere Uhr entdeckt. Die haben übrigens alle Organismen, nicht nur wir Menschen. Und sie haben diese innere Uhr auch an Fruchtfliegen untersucht, weil das halt einfacher ist als am Menschen. Sie haben eine Art Feedback-Mechanismus im Innern jeder Körperzelle gefunden. Dieser Feedback-Mechanismus ist aus mehreren Eiweißen aufgebaut und der sorgt dafür, dass ein bestimmtes dieser Eiweiße im Verlauf von 24 Stunden sich ansammelt und dann immer wieder verschwindet. Also wie viel von diesem Eiweiß da ist, zeigt der Zeller dann genau die Uhrzeit an.
Es geht also um einen ganz grundlegenden Mechanismus. Wo in unserem Leben spielt der überhaupt überall eine Rolle?
Ja, weil dieser Mechanismus eben so zentral ist, spielt er eben für ganz viele Körperfunktionen eine wichtige Rolle. Der Schlafrhythmus wird gesteuert, das ist nicht besonders überraschend, aber auch wann wir zum Beispiel Hunger haben, damit verbunden auch der Blutzuckerspiegel. Die Körpertemperatur verändert sich im Laufe der 24 Stunden, der Blutdruck auch, der Hormonspiegel und eine ganze Menge anderer Dinge im Körper auch. Man kann sagen, die drei Preisträger haben mit ihrer Forschung ein ganz neues Forschungsfeld begründet. Das heißt Chronobiologie. Und die untersucht diese Fragen eben auch nicht nur beim Menschen, sondern bei Tieren und Pflanzen, wo sie auch eine ganz wichtige Rolle spielen.
Und was bringen denn jetzt diese Erkenntnisse zur inneren Uhr in der Medizin?
Ja, die lange Liste, was alles im Körper von der inneren Uhr gesteuert wird, die lässt ja schon erahnen, dass diese innere Uhr für unsere Gesundheit enorm wichtig ist, dass sie also auch eine große Rolle spielt, vermutlich bei Krankheiten. Ein Beispiel sind schwere Depressionen, da wird es besonders deutlich, dass diese innere Uhr sehr durcheinander ist. Patienten mit schweren Depressionen, die wachen oft sehr früh in der Nacht auf. Sie haben am Morgen ein extremes Stimmungstief. Und an diesen Auswirkungen der inneren Uhr, die eben falsch tickt in diesen Menschen, erkennt man eben gut ihre Krankheit, diese schwere Depression. Auch bei Demenz gerät diese Uhr durcheinander. Demente Menschen sind oft eben nachts auch sehr aktiv und dann tagsüber vielleicht nicht so ganz. Der Volksmund spricht ja auch von seniler Bettflucht, die ja nicht nur demente Menschen heimsucht. Die Forscher haben auch herausgefunden, wenn unser Lebensstil chronisch nicht mit dieser inneren Uhr übereinstimmt, also nicht mit dem Tag-Nacht-Rhythmus, dann könnte diese chronische Unterschiede, die könnten eben viele Krankheiten fördern. Man vermutet das bei einigen Krebsarten und auch bei eben neurologischen Leiden.
Danke Thomas Häusler von der SRF Wissenschaftsredaktion zu diesen Informationen zum Medizin-Nobelpreis. Morgen Dienstag gibt die Jury in Stockholm dann bekannt, wer den Nobelpreis in Physik bekommt. Am Mittwoch ist Chemie an der Reihe. Und am Freitag dann wird in Oslo der Friedensnobelpreisträger gekürt. Ja, bei uns geht es nun weiter mit den Meldungen des Mittags. Patrick Seiler.
Katalonien könnte den Status als autonome Region Spaniens verlieren. Damit droht der spanische Justizminister. Dies sollte Katalonien die Unabhängigkeit von Spanien verkünden. Man werde die volle Kraft des Gesetzes einsetzen, sagte der Justizminister. Damit würde Katalonien die regionale Eigenständigkeit verlieren. Die katalanische Regionalregierung hat nach der Unabhängigkeitsabstimmung von gestern damit gedroht, bald die Abspaltung von Spanien zu verkünden. Auch die EU hat sich nun offiziell zur Abstimmung geäußert. Diese sei nicht legal gewesen, schreibt die EU-Kommission. Katalonien sei eine innerspanische Angelegenheit, aber Gewalt könne nie eine Lösung sein. Die Digitalisierung berge Gefahren für Löhne, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen. Dieser Meinung ist der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB und fordert deshalb einen besseren Schutz für die Angestellten. Das Problem sei, dass sich beim Arbeiten zu Hause Arbeit und Freizeit oft vermischten und vom Arbeitnehmer beispielsweise erwartet werde, dass man ständig erreichbar sei. Der SGB verlangt, dass Homeoffice besser geregelt werde und ältere Mitarbeitende sollen besser vor Kündigungen geschützt werden. In der britischen Regierung werden kritische Stimmen lauter, weil sich die Brexit-Gespräche verzögern. Alle seien frustriert vom langsamen Fortschritt der vergangenen Monate, sagte Finanzminister Philip Hammond am Rand des Parteitages seiner Konservativen. Außerdem betonte Hammond, die Regierung müsse etwas für die Wirtschaft tun, denn vieles sei derzeit ungewiss. Die Wirtschaft dürfe nicht unter dem Brexit leiden. Die britische Regierung spricht von der größten Rückholaktion in Friedenszeiten. Rund 110.000 Passagiere müssen nach Hause gebracht werden, weil die fünftgrößte britische Fluggesellschaft insolvent ist. Die Monarch Airlines hat den Flugbetrieb heute Morgen eingestellt. Sämtliche Flüge sind abgesagt. Die Regierung in London beauftragte die britische Luftfahrtbehörde, über 30 Flugzeuge zu chartern für den Rücktransport der im Ausland gestrandeten Passagiere. Frank Giovannini, so heißt der Schweizer Koch des Jahres 2018, den der Gourmetführer Gourmio ausgezeichnet hat. Giovannini kocht im Restaurant Hôtel de Ville in Crissier im Kanton Waadt. Er verfügt über 19 Punkte. Gourmio hatte vor Giovannini bereits drei Küchenchefs des Restaurants Hôtel de Ville zu Köchen des Jahres gekürt: Freddy Girardet, Philippe Rocha und Benoît Violier. Im neuen Gourmetführer von Gourmio werden über 800 Schweizer Restaurants bewertet. Die Bestnote 19 gibt's für 6 Köche. Das Wetter. Heute ist es bewölkt und gelegentlich kann es regnen. Morgen Vormittag fällt im Norden teilweise kräftiger Regen und es weht starker Wind. Am Nachmittag bleibt es meist trocken und es gibt sonnige Phasen. Die Temperatur liegt bei 15 Grad. Im Süden scheint gelegentlich die Sonne, aber es regnet auch vorübergehend bei maximal 19 Grad.
Die Abstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens ist gestern völlig aus dem Ruder gelaufen. Mit aller Härte hat die Polizei versucht, die Menschen am Abstimmen zu hindern. Sie hat Urnen beschlagnahmt, die Zentralregierung in Madrid hat Internetseiten der katalonischen Behörden blockiert. Trotzdem reklamieren die Separatisten in Katalonien ein deutliches Ja zur Unabhängigkeit. Und sie sagen, jetzt wollen wir erst recht weg von Spanien. Ein Stimmungsbild vom Tag danach. Julia Macher aus Barcelona.
Als die Wahllokale am Sonntagabend um kurz nach 20 Uhr schließen, skandiert die Menge im Votat, wir haben gewählt. Später gibt es noch ein paar Independencia-Rufe. Sie nehmen sich fast schüchtern aus. Auch den glühendsten Anhängern der Unabhängigkeit ist klar, so leicht wird es mit der Loslösung von Spanien nicht. Unser katalanischer Präsident ist ein sehr vernünftiger Mensch. Der wird eine solche Entscheidung nicht über das Knie brechen, sondern auf Gespräche und Zeit setzen. Katalonien ist ein sehr demokratisches Land, sagt Anna, eine Mit-60erin mit sorgfältig geföhnter Dauerwelle. Und wir sind friedlich, stimmt ihre Freundin Fina zu. Die beiden Damen haben den Wahltag als Fester erlebt, als heiteres Familienfest, trotz der massiven Polizeieinsätze. Es sei Zeit, dass sich der Sen durchsetze, der berühmte katalanische gesunde Menschenverstand. Madrid und Barcelona müssten sich an einen Tisch setzen und verhandeln. Bloß was genau? Die Unabhängigkeit, sagen Anna und Fina, ein Referendum unter europäischer Aufsicht, sagt Daniel Camps. Der Informatiker hat 2 Stunden gebraucht, um seine Stimme abzugeben. Immer wieder wurden die zur Überprüfung seiner Daten notwendigen IP-Adressen blockiert. Die Polizei hat halbgefüllte Urnen konfisziert. Camps weiß, dass eine Befragung unter diesen Bedingungen vor der Weltöffentlichkeit kaum Bestand haben wird. Dass die spanische Regierung das Referendum nicht will, das wissen wir. Aber es gibt doch auch in Spanien eine Menge Leute, die für ein Referendum sind. Meine ausländischen Freunde verstehen die Blockadepolitik genauso wenig wie wir. Er zückt sein Handy, zeigt Videoaufnahmen von Polizisten, die mit Gummiknüppeln auf die Wartenden losgehen, Menschen an den Armen und Beinen aus den Wahllokalen zerren. Aufnahmen vom Vormittag aus einer benachbarten Schule. Die Guardia Civil hat einfach losgeprügelt auf junge Menschen und Alte. Die Tante meiner Kollegin war in einem Wahllokal in Guinardó. Dort hat man sie an den Haaren herausgezogen. Das ist doch eine Diktatur. Maria Marquez, Direktorin einer Grundschule in Barcelona, nickt. Die spanische Regierung muss zurücktreten, das ist doch gar keine Frage. Europa muss angesichts dieser massiven Reaktion endlich reagieren. Unsere Rechte werden mit Füßen getreten. Ich will nicht mehr Teil dieses Landes sein, sondern gehen. Das rabiate Vorgehen der spanischen Polizei, die Festnahmen im Vorfeld des Referendums, die über Barcelona kreisenden Polizeihelikopter, der Ärger über Madrid sitzt tief am Tag danach. Auch bei denen, die bisher mit dem Traum von der katalanischen Republik nicht viel anfangen konnten. José Miguel San Juan hat lange auf eine Verfassungsreform gesetzt, doch dafür sei die Zeit vorbei. Mit Spanien sei kein Staat mehr zu machen. Natürlich muss der Staat auf die Einhaltung der Gesetze achten, aber Spanien hat sich als Staat delegitimiert. Die Regierung ist korrupt, das Verfassungsgericht politisiert, die Monarchie hat ihr Prestige eingebüßt. Vielleicht muss man tatsächlich etwas Neues machen. Nur, was das sein könnte und wie man es in Angriff nimmt, das weiß er nicht. Und auch von der katalanischen Regionalregierung gibt es darauf am Tag nach dem Referendum keine Antworten. Sie hat sich zu Beratungen hinter verschlossener Tür zurückgezogen.
Julia Macher mit einer Reportage aus Barcelona. Warum führen die Unabhängigkeitsbestrebungen in Spanien zu einer derartigen Eskalation? Und was wird jetzt? Das besprechen wir im Tagesgespräch um 1. Und bis dann gibt es das bei uns. Hochbetrieb im Basler Hafen.
Teilweise haben wir Samstag arbeiten, weil wir so viele Schiffe hatten. Weil es recht stressig war.
Die Rheinschifffahrt gehört zu den Profiteuren des Bahnunterbruchs bei Rastatt. Dann, wenn nie mehr richtig Feierabend ist. Wegen der Digitalisierung vermischen sich Arbeit und Freizeit und das sehen die Gewerkschaften gar nicht gern. Und kurz vor eins. Wir gehen ins Kino und zwar schauen wir den Film nicht nur, wir sind mittendrin im Geschehen. Was es mit dem neuen Kinoerlebnis am Zurich Film Festival auf sich hat. 7 Wochen lang war die Rheintalbahnstrecke, die wichtigste Nord-Süd-Verbindung, unterbrochen. Mit massiven Auswirkungen auf den Gütertransport und in geringerem Ausmaß auch auf den Personenverkehr. Nun fahren die Züge wieder zwischen Rastatt und Baden-Baden, aber die Sache ist noch lange nicht ausgestanden. Unter anderem droht ein jahrelanger Rechtsstreit. Max Ackermann.
Wenn die Hauptverkehrslinie im europäischen Schienenverkehr fast 2 Monate lang unterbrochen ist, ist das für Bahnreisende ärgerlich und für Transportunternehmen teuer.
Die letzten 7,5 Wochen waren für unsere Organisation, für die ganze Firma und auch für unsere Kunden eine sehr, sehr grosse Belastung.
Sagt Hans Bertschi, Direktor und Verwaltungsratspräsident der Bertschi AG, dem Logistikunternehmen im aargauischen Dürrenesch. Er schätzt die Umsatzeinbußen wegen des Streckenunterbruches allein für seine Firma auf 50 Millionen Franken. Der Urner FDP-Ständerat Josef Dietli, Präsident des Verbandes der verladenden Wirtschaft, spricht sogar von Gesamtschäden von mehreren Milliarden. Da seien allerdings auch die Ausfälle bei den Bahnbetrieben, die Umleitungskosten, die Reparaturarbeiten etc. mitgerechnet. Wie groß der Schaden für die eigenen rund 300 Verbandsmitglieder sei, müsse zuerst noch berechnet werden, mehrere 100 Millionen Franken aber auf jeden Fall. Und das könne existenzbedrohend sein.
Die grösseren Unternehmen werden da etwas weniger Schwierigkeiten haben, aber für die kleineren Unternehmen kann das dann schon gravierende Auswirkungen mit sich bringen.
Umso wichtiger seien jetzt Massnahmen zur Schadensminderung. Einzelne Firmen seien mindestens teilweise versichert und dann werde es auch zu Rechtshändeln kommen.
Zuerst einmal denke ich an den Schadenersatz, der vor allem an die Deutsche Bank gerichtet wird. Einen Teil wird vermutlich auch auf Preiserhöhungen, auf Produkten spürbar sein. Und einen letzten Teil wird man auch als Verlust halt selber tragen müssen.
Klagen gegen die Deutsche Bahn hat auch bereits das Netzwerk europäischer Bahnen angekündigt, in dem mehrere kleinere Bahnbetriebe organisiert sind, die das Trassee im Rheintal benutzen. Die Deutsche Bahn wiederum klagt gegen die am eingestürzten Tunnel bei Rastatt beteiligten Baufirmen. Und auch Transportunternehmer Hans Bertschi rechnet mit einer ganzen Kaskade von Schadenersatzforderungen.
Also wir müssen das an den Operator machen, an Hupac. Hupac muss das zum Eisenbahnverkehrsunternehmen machen. Und das Eisenbahnverkehrsunternehmen kann dann schlussendlich zu DB Netz gehen und dort Fahrlässigkeit in der Planung des Baus und auch im Krisenmanagement geltend machen.
Während die Personen- und Güterzüge im Rheintal zwischen Basel und Karlsruhe also wieder rollen, setzt sich nun auch der Juristentross in Bewegung. Langsam vorerst, aber er wird lange unterwegs sein.
Viel Ärger also wegen dem wochenlangen Bahnunterbruch auf der Nord-Süd-Achse. Aber es gibt auch ein paar wenige, die davon profitiert haben. Die Rheinschifffahrt zum Beispiel. Patrick Künzle zieht Bilanz.
Tunçay Kopranoglu fertigt im Basler Hafen Container ab für das Logistikunternehmen Contargo. Die vergangenen Wochen seien anstrengend gewesen.
Wie die letzten 7 Wochen haben wir es noch nie erlebt. Teilweise haben wir am Samstag arbeiten, weil wir so viele Schiffe hatten. Es war recht, recht stressig.
Er und seine Kollegen legten Extraschichten ein, es wurde rund um die Uhr gearbeitet. Contargo ist ein Unternehmen, das sowohl auf die Schiene als auch auf die Rheinschifffahrt setzt. Viele Container, die man normalerweise mit der Bahn durch Süddeutschland transportiere, habe man in den vergangenen Wochen per Schiff befördert, sagt Marc Hunziker von Contargo.
Ja, man kann eigentlich von einer guten Verdoppelung sprechen. Wir haben jetzt alleine letzte Woche zum Beispiel am Oberrhein 7 Schiffe abgewickelt. Das ist weit über das Doppel. Normalerweise sind wir mit 2 respektive 3 Schiffen unterwegs. Man darf, glaube ich, wirklich behaupten, dass das zum Teil auch zulasten der Mitarbeiter gegangen ist. Und das ging jetzt schon auch an jeden einzelnen Grenzen.
So wie Contargo haben auch andere Logistikunternehmen im Basler Hafen die vergangenen 7 Wochen erlebt. alle hatten so viel zu tun wie noch nie, sagt Hans-Peter Hadorn, Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen. Im August habe der Hafen 12.500 Container umgeschlagen, 40% mehr als im Vormonat. Und?
Wir werden jetzt im September, da haben die Resultate noch nicht vollständig, werden wir einen absoluten Rekordmonat im Containerumschlag erleben.
Der Hafendirektor freut sich, dass sich die Rheinschifffahrt als Nothelferin bewähren konnte, als zuverlässige Auswegroute zum unterbrochenen Bahnverkehr.
Es hat sich gezeigt, das ist eine Stärke der Schifffahrt, dass sie eben kurzfristig relativ viel Zusatzkapazitäten bereitstellen konnte. Wir sehen es eben an den Zahlen, die ich geschildert habe.
Der Bahnunterbruch hat die Firmen in den Rheinhäfen jedoch auch an den Anschlag gebracht. Der Platz, um die Container zu lagern, war knapp. Für den Hafendirektor zeigt dies, dass in die Infrastruktur der Häfen investiert werden müsse. Konkret in das geplante, aber umstrittene Container-Terminal Basel-Nord.
Wenn es noch eines Nachweises bedurft hätte, dass man eben eine trimodale mit allen drei Verkehrswegen leistungsfähige Umschlagsplattform für den Containerverkehr am Standort braucht, wo der Rhein und die Bahn- und Straßenachse in Basel-Nord eben zusammenlaufen, dann ist der Beweis jetzt eingetreten. Natürlich nicht gewollt, aber er ist da.
Es sei deshalb wohl kein Zufall, dass der Bund gerade letzte Woche bekannt gegeben habe, dass er den neuen Basler Hafen mitfinanziere. In 5 Jahren soll dieser den Betrieb aufnehmen. Zurück zur Gegenwart. Seit heute ist die Bahnstrecke Basel-Karlsruhe zwar wieder in Betrieb. Bis sich der Güterverkehr normalisiert, dauert es jedoch mehrere Wochen. Ein Teil des Containerverkehrs könnte sich sogar dauerhaft auf den Rhein verlagern, glaubt Marc Hunziker von Contargo.
Es ist davon auszugehen, dass eine gewisse Klientele auch auf dem Rhein bleibt. Das ist so. Man hat speziell auch im Exportbereich sich auch an den Rhein gewöhnt.
Und trotzdem setzt Contargo auch in Zukunft nicht nur auf den Rhein als Transportweg, sondern auch auf die Schiene. Denn auch bei der Rheinschifffahrt gibt es einen Unsicherheitsfaktor. Je tiefer der Wasserpegel ist, desto weniger Güter können transportiert werden. In der Zeit des Bahnunterbruchs profitierte die Rheinschifffahrt von guten Pegelständen.
Acht Minuten vor eins. Haben Sie am Wochenende auch Büromails gecheckt auf Ihrem Handy? Ist doch praktisch, mögen Sie vielleicht sagen. Oder finden Sie diese Vermischung von Freizeit und Arbeit eher stressig? Tatsache ist, Computer und Internet erleichtern vieles im Leben, aber die Digitalisierung hat auch ihre Schattenseiten. Davor hat der Gewerkschaftsbund heute gewarnt. Aber was wollen die Gewerkschaften dagegen tun? Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Für Daniel Lampart, den Chefökonomen des Gewerkschaftsbunds, ist klar.
Die Digitalisierung, die muss den Leuten, den Arbeitnehmenden nützen.
Aber oft sei gerade das Gegenteil der Fall.
Es gibt Druck auf gewisse Berufe, sei es im Detailhandel, im Taxi.
Wie auch bei den ganz gewöhnlichen Büroarbeitsplätzen. Dank dem einfacheren Datenaustausch übers Internet und verbesserte Kommunikationsmittel könnten Unternehmen vermehrt Büroarbeiten ins Ausland verschieben. Beispielsweise die Personaladministration oder die Informatik. Schweizer Grossfirmen haben bereits tausende Arbeitsplätze in Länder mit tieferen Löhnen ausgelagert, etwa nach Polen. Mit weitreichenden Folgen auch hierzulande.
Wenn Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden im Bürobereich, dann droht Lohndruck. Wir wissen das aus verschiedenen Untersuchungen auch.
Deshalb fordert der Gewerkschaftsbund neue Gesamtarbeitsverträge, unter anderem auch für die Finanzbranche. Bestehende Gesamtarbeitsverträge müssten an die Herausforderungen durch die Digitalisierung angepasst werden. Zudem müsse intensiver kontrolliert werden, ob die arbeitsrechtlichen Vorschriften eingehalten würden. Insbesondere dann, wenn Leute nicht im Büro arbeiten, sondern von zu Hause aus.
Im Homeoffice-Bereich braucht es ja auch zusätzliche Regelungen, weil wenn man zu Hause ist, heißt das nicht, dass der Arbeitgeber sich nicht am Arbeitsplatz beteiligen muss oder dass man da in irgendeinem Loch arbeiten kann, sondern dort gelten die genau gleichen Bestimmungen wie in den Firmen auch. Das muss man aber klären.
Klärungsbedarf sieht Gewerkschaftsbund-Chefökonom Daniel Lampart zudem mit Blick auf die Aus- und Weiterbildung. Es brauche eine eigentliche Ausbildungsoffensive, damit die Angestellten in der digitalen Arbeitswelt bestehen könnten. Gefordert seien die Kantone, insbesondere aber die Arbeitgeber.
Und dazu braucht es Gewinnsteuern, ausreichend hohe Gewinnsteuern, die Profite bei den Firmen abschöpfen.
Höhere Gewinnsteuern. Diese Forderung dürfte bei den Unternehmen nicht gut ankommen. Zumal jetzt, da die Zweitauflage der Unternehmenssteuerreform ansteht. Der Arbeitgeberverband äußert sich noch nicht im Detail zu den Forderungen des Gewerkschaftsbunds. Man wolle sie zuerst studieren. Generell spricht sich der Arbeitgeberverband aber gegen neue Regulierungen aus. Es gehe nicht an, die Unternehmen mit neuen Vorschriften einzuengen. So kann der Arbeitgeberverband beispielsweise einem strengeren Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer nichts abgewinnen, wie ihn der Gewerkschaftsbund fordert. Verbandssprecher Freddy Greuter sagt,
weil der eben strukturerhaltend wirkt und nicht der Digitalisierung oder in dem Wandel, der mit der Digitalisierung einhergeht, zusätzlich hilft.
Grundsätzlich müsse man die Digitalisierung der Wirtschaft vermehrt als Chance sehen, sagt Freddy Greuter vom Arbeitgeberverband.
Man kann wirklich feststellen, dass die Schweiz von den grundlegenden Neuerungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, die Schweiz substanziell profitiert hat.
Dank der Digitalisierung seien neue, attraktive Arbeitsplätze entstanden. Die Schweizer Wirtschaft sei jedenfalls gut aufgestellt, um von neuen Entwicklungen profitieren zu können. Das bestreitet der Gewerkschaftsbund nicht. Er fordert aber, dass nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Arbeitnehmer profitieren.
Der Bericht von Ivan Lieberherr hier im Rendezvous. Nicht nur vor der Leinwand sitzen, sondern mittendrin sein im Film. Eine spezielle Videobrille macht genau das möglich. Noch sind solche Filme, die das Publikum in die virtuelle Realität eintauchen lassen, ein Nischenprodukt. Das 13. Zurich Film Festival gibt ihnen jetzt eine Bühne, denn sie sollen, ähnlich wie 3D-Filme, ein fester Teil des Kinos werden. Wie das so tut, wenn man Teil des Films ist, Christoph Brunner hat's erlebt.
Für die virtuelle Realität reichen ein paar Drehstühle in einem Zürcher Eventlokal. Und natürlich Kopfhörer und eine Hightech-Videobrille. Dank hier ist man ganz nah dran am Geschehen. Quasi Teil des Films. Kinoscope heißt der Film, der an diesem Nachmittag am Zurich Film Festival gezeigt wird. Ein wilder, 10-minütiger Ritt durch die Filmgeschichte. Von Hitchcock bis Spielberg, von Kubrick bis Tarantino. Die Handvoll Zuschauer brauchen die Drehstühle, auf denen sie sitzen. Denn nur wer sich während des Films herumdreht, nach oben und nach hinten schaut, kriegt alles zu sehen, was sich die französischen Filmemacher ausgedacht haben. Stillsitzen geht nicht im Virtual Reality Kino. Die Illusion ist nicht immer perfekt. Dafür ist das Bild der Brille noch immer zu pixelig. Den Zuschauern gefällt es trotzdem.
Wow, das war ganz toll. Jetzt kannst du entscheiden, wohin du sehen willst. Und das finde ich sehr schön, ja.
Die Möglichkeit, zum rechts, links raufzuschauen, aber also bist wirklich im Film drin. Das hat mir gut gefallen. Sonst wäre ich ja nicht zum zweiten Mal zurückgekommen.
Naturdokumentationen, komödiantische Kurzfilme, Zeichentrick. Insgesamt 9 Virtual Reality Produktionen werden am Zurich Film Festival aufgeführt. Er wolle damit zeigen, was neben dem klassischen Leinwandkino noch alles möglich sei, sagt Festivaldirektor Karl Spörri.
So richtige, inhaltlich interessante VR-Filme haben die wenigsten Leute eigentlich schon gesehen. Und das Festival soll ja eben eine Plattform sein für das Bewegtbild. Und das Bewegtbild entwickelt sich. Und das ist ein neues Format, wo man einen weiten Weg noch hat, um wirklich so ein bisschen breiter zu kommen und wirklich ein Massending zu werden. Aber sicherlich eine Chance da ist.
Dafür muss laut Spörri aber noch einiges geschehen. Das Bild müsse besser, schärfer werden. Und es brauche massentaugliche Produktionen, die virtuelle Realität nicht nur als Effekt brauchten.
Jetzt aber gerade wenn man so ein bisschen auch die dokumentarischen Arbeiten anschaut im VR-Bereich, dann merkt man, wo die Reise hingehen kann. Und das ist sicherlich zukunftstechnisch sehr viele interessante Innovationen. Wir gerne Möglichkeiten, wir gerne Geschichten neu zu erzählen.
Der VR-Film brauche einfach noch den Aha-Moment, wie ihn vor 8 Jahren der 3D-Film erlebt habe, mit dem Blockbuster Avatar von Regisseur James Cameron. Er hat den 3D-Film fürs Kino massentauglich gemacht. Danach filmten auch Star-Regisseure wie Martin Scorsese und Steven Spielberg in 3D.
Wir planen wirklich sehnlichst auf den grossen Blockbuster in VR, ja.
Sagt Corinne Oschwald. Die Zürcherin gehört zu den Pionierinnen des VR, des Virtual Reality Kinos in der Schweiz. Zusammen mit Freunden hat sie VR Cinema gegründet. Die Truppe reist seit letztem Jahr mit modernstem Equipment durch die Schweiz und veranstaltet VR-Filmabende in Städten wie Zürich, Bern, St. Gallen und Olten. Für ein bunt gemischtes Publikum.
Lustigerweise haben wir am Anfang immer gedacht, das sind Junge, das sind irgendwie 18- bis 25-Jährige, die da kommen und das einfach mal austesten wollen. Aber es ist wirklich 25 bis 45, die da kommt. Es sind Leute, die etwas Neues entdecken wollen, die VR-Technologie, das gehört mir jetzt überall, wollen sie es mal ausprobieren. Lustigerweise kommen die Leute auch zurück, für andere Filme zu schauen. Und es ist wirklich ein ganz breites Publikum.
Corinne Oschwald ist überzeugt, die virtuelle Realität hat eine Zukunft im Kino. wie der 3D-Film, der mittlerweile im Schweizer Kinomarkt einen konstanten Marktanteil von gut einem Fünftel hat. Ähnliches sei auch mit dem VR-Film möglich, glaubt Oschwalz.
Ich denke schon, dass es grosses Potenzial hat. Und spätestens, wenn da irgendwie der Steven Spielberg einen riesen Film bringt, müssen alle Kinos umrüsten.
Für diesen Moment sind Oschwalt und ihre Mitstreiter von VR Cinema vorbereitet. Mitte Oktober eröffnen sie den ersten fix installierten VR-Kinosaal der Schweiz in einem Multiplex-Kino im aargauischen Oftringen. Mit weiteren Kinobetreibern laufen bereits Gespräche. Das Kino für die virtuelle Realität wird also Realität.
Christoph Brunner. Ja, und auch bei uns geht es ganz real weiter, gleich auf SRF 1 und 4. Wenn ein Teil des Landes die Unabhängigkeit will, der Streit um Katalonien und warum es nicht friedlich geht, wie in anderen Fällen. Das besprechen wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Patrick Seiler.
In der US-Metropole Las Vegas sind mindestens 50 Menschen gestorben, nachdem sie aus einem Hotelzimmer beschossen worden waren. Weitere 200 Personen seien verletzt, teilte die Polizei mit. Damit ist die Opferzahl gestiegen. Den Angaben zufolge fand die Polizei im Hotelzimmer des mutmaßlichen Schützen mehrere Waffen. Die US-amerikanischen Wissenschaftler Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach und Michael W. Young teilen sich den diesjährigen Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Die drei Wissenschaftler werden für die Erforschung der inneren Uhr geehrt. Nach der Gewalt beim Referendum über die Abspaltung Kataloniens von Spanien hat die EU-Kommission alle Beteiligten zum Dialog aufgerufen. Gewalt könne nie eine Lösung sein, sagte ein EU-Sprecher in Brüssel. Der Sprecher bekräftigte, dass das Referendum nach spanischem Recht illegal gewesen sei.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.